Zo, nun auch noch kurzes Porzellan. Es muss schon aufgedeckt werden. Buße heißt auch wirklich, die Dinge nun ans Licht bringen. Solange wir es zudecken, da kann das im Verborgenen weiter schwelen und wuchern. Naja, was da draus wird, wisst ihr alle. Das ist das große Geschenk, dass wir das, was in uns da ist, aussprechen dürfen voreinander. Das Offenbarwerden voreinander. Das sind nun ganz alte Sachen, die ihr alle gründlich wohl schon wisst. Und doch möchte ich es wieder sagen. Bitte mach nicht den törichten Versuch, das mit dir selber abzumachen. Das ist wirklich nur töricht. Ich weiß jedenfalls, wenn man so im Glaubensleben steht und nun schon Jahre drin steht und auch wirklich was erlebt hat und etwas hat bezeugen dürfen, dass es nachher am Ende sehr schwer ist, sich zu beugen und offenbar zu machen, was in uns drinnen ist. Gibt aber nur die Möglichkeit, gerade wenn das, was einst lebendig war, jetzt nicht mehr lebendig ist in mir, gibt nur die Möglichkeit, dass ich so tue, als ob, aus Angst, sie können erkennen, wer ich jetzt wirklich bin, aus Angst, ich habe auf einmal nichts mehr. Und da bin ich halt ein Maskenträger mit armer Maske. Und bin ein Heuchler. Dann steht über meinem Leben das Wehe Jesu. Heuchler, weh. Oder ich deck's doch auf. Und steht dann vielleicht auf einmal bettelarm vor allem. Ich muss mir also jetzt sagen, wenn ich das jetzt ganz ehrlich sage, was in mir lebt und vorgeht, da werden die anderen sagen, was? Das hätten wir nicht gedacht. Da habe ich gedacht, die ist so lebendig, was die alles bezeugt hat schon. Da war immer Angst, dass sie das sagen. Ne? Auf einmal stehen wir da und haben nichts mehr. Oh, seliger Stand. Den Grad habe ich mir beschenkt. Sei doch froh, wenn du nichts mehr hast. Heute früh in der Eucharistie wundert mich eigentlich, dass ihr an der Eucharistie gar nicht teilnehmen habt. Das heißt, das ist immer frei. Dazu nötigen wir nicht, aber offen ist's für jeden. Das Abendmahl täglich. Heute früh war unter anderem das Bild, wie war es denn nun gleich? Hände, die sie entgegenstreckten, Schwester Beirat. Aha. Ja, Hände, die sich hinstreckten, leere Hände, und die wurden gefüllt. Und dahinter waren Hände, die hielten zwei Kerzenstummel. Es waren aber bloß Stummel und die waren abgebrannt. Wisst ihr, das, was einst Licht war, ist niedergebrannt und ausgelöscht. Und jetzt will man, hat man nicht den Mut, die Stummel hinzugeben. Also jetzt das Offenbarmachen dessen, so sieht's aus. Auf einmal steht man mit leeren Händen da. Siehst du, die leeren Hände füllt er. Wer so krampfhaft das festhält, das will ich nicht so sagen, wie es wirklich in mir steht und gestanden hat in letzter Zeit und was in mir vor sich gegangen ist. Er steht mit seinen leeren Stummeln und er geht weiter mit seinen leeren Stummeln. Kein Licht. Gott will schenken und kann nicht. Da steht er mit seinen leeren Stummeln. Die Bilder sind immer so schön. Leere Hände, die füllt er. Und wir haben immer wieder Angst. Angst vor dem, ganz mit leeren Händen zu stehen. Gib's doch weg. Was willst du denn festhalten? Womit willst du den Eindruck machen mit deiner Frömmigkeit? Das passiert ganz oft, dass etwas, was recht lebendig war, dann gar nicht mehr lebendig ist, aber bloß, weil man es so festhält und nicht wahrhaben und nicht mehr aufdecken will. Das ist wunderbar. Immer neu ins Licht drehen. Immer neu ins Licht. Dann bleibt für mich nichts. Und kriegt dann wieder alles von ihm. Dieses unselig sich durchrichten lassen. Oh, selig die Trinkenden, wenn ihr doch das abnehmen könntet. Ich würde wirklich sagen, das ist der einzige Reichtum, und ich kann nur flehen, Herr, erhalt uns das. Das, was diesen Schwestern bis jetzt geschenkt war. Wenn das mal nicht mehr da ist, dann ist mir das bang um alles. Das ist der ganze Reichtum. Und dann steht es doch immer wieder mit leeren Händen da. Und wenn Sie mal alte Erfahrungen festhalten wollten und das verdecken, was nun längst nicht mehr stimmt und immer nur bloß so vortäuschen, dass man noch was hat, da betrügt man sich selber und kann für die anderen nichts mehr sein. Wo seliges offenbar werden. Bußgesinnung. Bußgesinnung. Dort kriegt der Geist Gottes Raum. Hab doch keine Angst davor, dass du sichtbar wirst als das, was du wirklich bist. Und wird immer neu so ins Leben. Wenn die anderen das nicht tun, und du tust, du bist beschenkt. Glaub doch, du bist die Beschenkte. Zu solchen wendet sich Gott. Die gedemütigten Herzen, gell? Da wendet er sich hin. Das Offenbarwerden ist Demütigung, aber den Demütigen gibt er Gnade. Na, aber irgendwie steht er ja. Wir müssen runtersteigen, aber unten ist er. Und wenn die anderen den Kopf schütteln drüber, weil du dich demütigst, weil du offenbar wirst, wenn du runtersteigst, und wenn die anderen ihre Empörung Ausdruck geben, das hätte man nicht gedacht. Du bist beschenkt. Oder wenn die anderen gehen und das weitersagen, du hast doch keine Angst davor, dir schadet nichts. Das schadet denen, die es weitersagen. Und die kann man auch getrost wieder dem Herrn überlassen. Das ist deine Angelegenheit. Dir schadet jetzt nichts. Jeder, der sich beugen kann, was auch draus werde, ist immer der Beschenkte. Der Geist Gottes im Herzen frohlockt. Er liebt die, die sich demütigen. Er macht Wohnung in solchen Herzen. Und da kann er seine Gaben reichlich mitteilen. Da können die so gesund sich entfalten. Wo dieser Bußgeist ist, da freut man sich an den Gaben. Da sind die Gaben ein rechter Segen und da entwickeln sich von Woche zu Woche weiter. Da wird das immer alles klarer, alles immer klarer wird das alles. Und wo dieser Bußgeist nicht ist, versteht mich, da will ich von Gaben gar nichts wissen. Da interessieren die mich nicht. Das ist sowieso alles befleckt. Doch ein hochmütiges Herz. In hoffärtigen Herzen kann der Geist doch nichts rechts ausrichten. Es geht um das gesunde Klima. Aber das ist das Klima, was den Heiligen Geist am besten bekommt. Und wo er am liebsten ist. Und wo er sich entfaltet. Das ist das Klima. Nichts Schönes, gell? Für uns nichts Schönes. Aber das ist das richtige Klima.
Aber hinterher gibt es ganz große Freude.
Immer. Immer. Immer neu. Immer neu. Ja, darin kann man nicht entschieden genug sein. Radikal genug. Bitte nicht sich beugen immer so mit dem Gedanken, aber irgendwas musst du retten. Manche, die beugen sich und dann sofort sagen sie noch was Gutes von sich, damit der Eindruck nicht ganz verwischt werden soll. Wir haben immer Angst, dass sie in ein schlechtes Licht kommen könnten. Wir sagen mal, schlechter als du bist, kann dich doch gar niemand ansehen. Ist denn das möglich, dass man mich schlechter ansehen kann, als ich bin? Das geht doch gar nicht. Und ihr? Seid ihr denn alle so feine Kerle? Was wollt ihr denn für euch retten? Dass nur Jesus verherrlicht wird. In denen wird Jesus verherrlicht. Da kann der Geist Jesus verherrlichen in solchen Leben, die, was sie selbst betrifft, nichts übrig lassen. Solch eine Angst vor dem Runtersteigen und Offenbarwerden und bring uns um alles. Ich sage es nochmal, wenn wir diese Gesinnung in unserem Kreis hätten, unser Kreis sind nicht wenige Brüder und Schwestern, 80, 90, die jeden Sonntagabend zusammen sind, wenn die Gesinnung in jedem lebte, das wäre überhaupt nicht auszudenken, was da losging im Land. weiter nichts als dies. Das ist alles. Das ist alles. Und ihr an eurem Ort. Wenn man das sagen könnte, das sind die Radikalen in Burgersdorf runtersteigen, die ins Licht treten. Immer wieder in das unverrückliche Licht Gottes. Das ist das, was sie allen anderen voraus haben. Was meint ihr? Das ist Segensquelle in Burgersdorf. Und in Blauen. Und in Hartha. Das zeichnet sie aus. Jan Schneeberg auch. Sagen kann, das zeichnet sie aus vor all den anderen. Das ist's. Sagen müsste, oh, die haben aber radikal mit sich, die lassen nichts dran. Die richten sich und durchrichten sich. Und öffnen sich damit immer neu und immer weiter und immer mehr den Geist. Und dann würden sehr bald die anderen kommen und sagen, oh, wir sehen, wie reich ihr beschenkt seid. Wir wollen auch demütig werden. Wir wollen auch runtersteigen, würden sie dann sagen. Braucht weiter nichts zu tun, als auf diesem Weg vorne weggehen. Runter, komm, runter. Denn dann entfalten sich die Gnaden Gottes. Und alle anderen, die sagen, das möchten wir auch. Und dann steigen sie mit runter. So ist das doch. Sein wie das Wasser. Okay. Der heilige Franz. Die Dinge, die man immer wieder festhalten muss. Es gibt Dinge, die von daher immer neu lebendig werden, der das Wasser demütig nennt. Demütig und keusch. Keusch, weil es so durchsichtig ist. Hoffentlich sind wir es. Ganz durchsichtig. Nichts mehr zu verdecken. So vieles in uns ist verdeckt. Also nicht durchsichtig. Darum auch nicht keusch. Und demütig ist das Wasser, schützt aus und es ist immer so gleich unten. Es findet immer einen untersten Platz. Todsicher, weg ist es oben und unten ist es. So sagt der heilige Franz, da merkt man, dass dem das Wesen der Demut erschlossen war. Demut immer, immer unten. Komm, bleib unten. Nein, steig runter. Immer neu unten. Und unten ist er. Bleibt ja nun mal das Geheimnis. Der große Herr ist unten zu finden. Wie viele haben sich schon angestrengt, hinaufzusteigen. Akrobaten hat es gegeben. In allen Religionen, auch in der christlichen Religion, gibt es Akrobaten über Akrobaten. Mit Askese, mit was nicht alles. Leistungen vollbringen, um ihn endlich ganz fassen zu können. Und am Ende haben sie bloß sich. Und ihre Akrobatik und ihre Leistungen und werden bewundert. Aber ihn haben sie nicht. Er ist nicht oben zu finden, keine Akrobatik. Er sagt, kommt doch runter, wozu denn diese Angst, mal offenbar zu werden und am Ende gar nichts zu haben und das allen Kopf schütteln müssen. Lasst es doch mal, dass allen Kopf über dich schütteln. Jesus schüttelt ihn nicht. Er sagt, komm, Geliebte. Wie bist du mir wert? Endlich eine, die es mit mir hält. Endlich eine, die mich sucht, da wo ich zu finden bin, unten. Der große Gott ist unten. Der Teufel, der ist immer unten. Hoch hinaus. Das ist nun mal das Geheimnis. Warum dann noch erschrecken vor dem runter und dass am Ende nichts bleibt und dass sie sagen, das hätten wir aber doch nicht gedacht. Dass es mit der Trautlartig so schlimm ist und mit der Schwester Waltraud, dass das solch. Die haben immer für eine gute angeguckt, die Schwester Waltraud und was. Jetzt sagt die, was in der vor sich geht. Lass ich das doch sagen. Da Jesus freut sich. Was sollen die Schwestern den Kopf schütteln und sagen, dass die Schwester Esther so schlecht ist? Wir haben immer die noch ein bisschen was Gutes, haben wir gedacht, ist an ihr. Jetzt kommt die und packt aus und. Und demütig wird offenbar und tritt ins Licht und tritt immer neu ins Licht. Dann lass ruhig den Kopf schütteln und entsetzt sein. Es werden immer nur die entsetzt sein, die selber hochmütig sind. Und die selber unten sind, bei Jesus und demütig sind. In denen ist ein froher Locken, wenn einer sich beugt. Wir haben es immer erlebt, 3 Tage lang war das einfach ein im Gericht Gottes bleiben. Und man musste wieder weitergehen und konnte nicht Amen sagen, konnte nicht sagen, die Schuld ist vergeben, weil man merkt, es ist noch nicht so weit. Es ist immer noch nicht so weit, was haben wir da Tage erlebt und Gerichte Gottes. Und dann am dritten oder am vierten Tag, endlich, da war sie da, die Gott gemeint. Und dann kniete sie hier und hat gezittert am ganzen Leib und gesagt, ich bin's. Ich bin Aaron, ich bin. Aber so, dass von ihr nichts mehr blieb. Wo ist eine gewesen, die dann im Herzen wohl gedacht hat, ach, dass wir die nun wieder haben. Jede war im Herzen, ach, die muss man doch lieb haben. Und wie Jesus den liebt. Und wie das Ganze vergeben da ist. Und wie dann der Himmel offen ist. Und wie die Gaben dann auf einmal durchbrennen. Kinder, das ist das ganze Geheimnis. Was sucht er denn, wo nichts zu finden ist? Sucht dort, wo es zu finden ist, wo er zu finden ist und er und die Gaben. Das ist immer alles beieinander da. Runter, unten sein, unten bleiben. Offenbar sein als das, was man wirklich ist. Offenbar sein, gerade auch vor denen, mit denen man immer zusammen ist. Da, wo man es am meisten rennen. Und dann ist das immer das beste Klima. Ein gesundes Klima, ein Klima, in dem das geistliche Leben reift, sich entfaltet, Jesus ähnlich wird, wo die Gaben unbefleckt sind und unbefleckt bleiben. Befleckt werden die Gaben immer, die sind, wer weiß, wie oft befleckt worden, durch das Laufsteigen. Und wenn es am Ende ist mit dem, was man an Weissagen hat, dass man nun plötzlich wieder hochsteigt, je mehr einer an Gabe hat, umso nötiger ist, dass er sich demütigt. Damit sie nicht befleckt werden. Nötig ist, dass er offenbar wird als das, was er ist, seiner Natur nach. Umso mehr wird Jesus dann gesehen. Das ist das Geheimnis. Wird die Beugung kümmerlich, wird alles kümmerlich. Wir wollten nach dem gesunden Klima fragen, das für die Gaben des Geistes gesunde Klima. Sie entfalten sich am besten in der Bußfertigkeit. Und dann sagten wir, als zweites, die Luft des Glaubens, die bekommt den Gaben des Geistes am besten. Als dritten Punkt nannten wir den Gehorsam, wahrscheinlich müssen wir den nun doch uns schenken. Umso mehr übt ihr ihn dann. Wir wollen sehen, wie weit wir kommen. Zunächst die Tatsache, dass der Geist Gottes durch den Glauben in unserem Leben Raum hat. Und was für das Leben des Geistes im Allgemeinen gilt, gilt in gleicher Weise für die Gaben des Geistes. Wo geglaubt wird, da können sie sich gesund entfalten. Wo geglaubt wird. Galater 3,14 und so viele andere Stellen. wo es heißt, dass wir den verheißenen Geist empfingen durch den Glauben. Heute Vormittag, tut Buße und ihr werdet empfangen. Die Gabe des Heiligen Geistes jetzt, durch den Glauben empfangen wir den verheißenen Geist. Durch den Glauben empfangen wir den verheißenen Geist. Der Glaube schafft immer dem Geist Gottes in unserem Herzen und Leben Raum. Der Unglaube verschließt unser Leben und hindert den Geist. Zweifel verschließt unser Leben und hindert den Geist. Der Glaube hat viele Entfaltungsstufen. Wir haben es ja schon gesagt, dass im geistlichen Leben alles sich wachstümlich entfaltet. Der Glaube, es gibt so viele Erscheinungsformen des Glaubens. Da ist der Glaube, der anfängt mit Gott zu rechnen, der da sagt, Gott kann. Es ist eine Form des Glaubens, es ist eine Stufe des Glaubens, Gott kann. Gott kann alles. Und nun du kannst, da wo unsere Möglichkeit zu Ende ist, Herr, du kannst den Kranken gesund machen. Du kannst einen Weg bahnen, wo uns alles verschlossen ist. Du, Gott, kannst. Das ist eine Stufe des Glaubens. Jesus, der Arzt, weil uns das aufgegangen ist, lebendig geworden ist. Darum dürfen wir nun, wenn Krankheitsnot da ist, uns zu ihm hinwenden und sprechen, Herr, du kannst heilen. Das ist eine Glaubensstufe. Das, was wir bei Maria und Martha so sehen, Johannes 11. Herr, wärst du hier gewesen, unser Bruder wäre nicht gestorben. Das stand für sie also ganz fest, Jesus der Arzt, er kann. Auch dieses er will, ist auch eine Glaubensstufe. Gott will, auch das stand für Maria und Martha fest. Sonst hätten sie es nicht so sagen können, wärst du hier gewesen, er wäre nicht gestorben. Es war ihnen so klar, er ist der barmherzige Heiland. Er will ja auch tatsächlich, er kann nicht nur, er will ja auch. Alles das sind Glaubensstufen und so spricht der Glaube. Du kannst Berge versetzen. Auch die Sorgenberge kannst du versetzen. Und du willst es auch. Du hast ja gesagt, alle eure Sorgen werfet auf ihn. Er sorgt für euch. Schön. Der Glaube, der gründet sich auf sein Wort. Der Glaube gründet sich auf die Verheißungen Gottes und gewinnt nun aus ihnen Zuversicht, so zu reden, so zu Gott zu sprechen, in allen möglichen Situationen, ach Herr, du kannst, oder ach Herr, du willst. Gerade die Verheißungen Gottes bestärken uns in dem, dass Gott will, denn die Verheißungen fangen ja immer so an, ich will. Wie oft hat Gott in seinem Wort es uns versichert, ich will. Ich will das steinerne Herz von euch nehmen und ich will euch ein fleischernes Herz geben. Ja, ich will euch erquicken. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig. Ich will euch erquicken. Wie oft steht es da? Ich will. Ich will. Der Glaube braucht das Wort Gottes, darauf stützt er sich. Stellt er sich, beruft er sich. Der Glaube braucht die Verheißungen. Die Verheißungen hält er Gott vor, damit tritt er vor Gott. Glaube und Wort und Glaube und Verheißung, das gehört zusammen. Oder der Glaube braucht ihn. An ihm selber entzündet sich der Glaube. In dem Maß, wie er uns vertraut wird, ins Blickfeld kommt, lernen wir tatsächlich nun mit ihm rechnen. Eben wenn er sich uns offenbart als Arzt, lernen wir nun auch in Krankheitsnot uns zu ihm wenden und vertrauensvoll uns zu ihm zu wenden. Oder wo er sich dann gar noch weiter offenbart, bei Maria und Martha hatte er dann sich offenbart als Auferstehung und Leben. Und nun führte er sie einfach in eine neue Glaubenserfahrung hinein. Das eine war ihnen schon längst geläufig, der Herr der Arzt, und jetzt sollte eine neue Glaubenserfahrung ihnen zugänglich gemacht werden. Jetzt sollten sie es nun erfassen, dass er nicht nur Macht über die Krankheit hat, sondern einen Schritt noch weiter, dass er Macht hat über den Tod. Ich bin die Auferstehung, ich bin das Leben. Eben darum musste Lazarus tatsächlich sterben. Eben darum ist Jesus nicht geeilt, als sie ihn riefen. Um der neuen und noch größeren Glaubenserfahrung willen war es nötig, dass sie in diese tiefere Not hineingingen. Das hängt alles sehr zusammen. Wir wollen uns das wieder neu sagen lassen. Wenn er uns in Not führt, will er uns neue Glaubenserfahrungen machen lassen. Wenn er uns in tiefere Not führt, will er uns größere Glaubenserfahrungen machen lassen. Je dunkler es wird, umso herrlicher soll der Glaube triumphieren, umso größer soll das sein, was der Glaube nun empfängt und schaut. Habe ich noch nicht gesagt, so du glauben würdest, du solltest die Herrlichkeit Gottes sehen. Jesus, Auferstehung und Leben, das ist ja noch viel mehr als Jesus der Arzt. Nun steht er dort am Grab und da drin liegt er und verwest. Er stinkt ja schon, aber was hindert's? Jesus ruft sie hinein. Lazarus, komm heraus. Und nun dürfen sie auch das erfahren. Jawohl, er hat Macht über den Tod. Welch ein Herr, da wird er immer größer. Seht, man muss ihn im Blickfeld haben. Und wenn man ihn im Blickfeld hat, dann wird der Glaube entzündet in uns. Dann können wir durch Glauben ihn ehren, durch Glauben ihn verherrlichen. Der Glaube, der dann sagt, ja Herr, du kannst. Ja Herr, dir ist nichts unmöglich. Das sind alles Glaubensstufen. Von einer Glaubenserfahrung geht es zur neuen. Der Glaube selbst lebt im Dunkel. Wenn man es dann schaut, dann hat der Glaube seinen Dienst bereits wieder getan. Glauben nur, solange noch nichts zu sehen ist, und dann triumphiert der Glaube. Der Glaube lebt immer im Dunkeln. Er wird schauen, aber er selbst lebt nur im Dunkeln. Erschrecken wir nicht vor Dunkel, das ist nur Glaubenssituation. Dort soll der Glaube sich jetzt neu bewähren. Erschreckt vor keinem Dunkel, dort soll nur der Glaube sich bewähren. Der Glaube ist wie die Wurzel des Baumes, die sich immer im dunklen Erdreich ausbreitet. Und wenn man die Wurzel aus dem dunklen Erdreich rausholt, stirbt der ganze Baum ab. Unser Glaube, der muss sich im Dunkel ausweiten und ausbreiten, in viel Dunkel, in viel Not, wo wir nicht mehr weiterkommen und nicht mehr sehen können, nicht mehr den nächsten Schritt und nicht mehr begreifen und nicht mehr verstehen. Der Glaube, der weitet sich aus und breitet sich im Dunkel aus. Aber da wächst dann heraus der ganze Baum des neuen Lebens. Und da gibt es dann wirklich Blüten, da gibt es dann Frucht. Das wächst aus dem Glauben heraus. Der Glaube ist etwas ganz Wunderbares und Kostbares. Aber der Glaube ist immer am schönsten dann, wenn er nicht nur sagt, du kannst es tun und du willst es tun. Der Glaube, der Gott in ganz besonderer Weise erfreut und ehrt, der lebt von dem, was er getan hat. Wir haben gerade von es deutlich macht ein Beispiel der Krankheit, das ist eine Glaubensstufe, wenn einer krank ist und wenn er dann sagt, du kannst heilen. Oder wenn er gar sagt, und du willst doch auch heilen. Das ist ein Zeichen, dass man Gott schon ein Stück kennengelernt hat, dass er einem vertraut geworden ist, dass man ihn erkennt als den barmherzigen Gott. Ach, du willst doch auch heilen. Du kannst, du willst. Aber viel größer ist das andere, wenn der Glaube wissen darf, du hast geheilt. Ich meine jetzt nicht, wenn man gesund geworden ist, dass man dann sagt, du hast geheilt, sondern noch in Krankheitsnot und doch schon sagen können, ich bin geheilt. Ist das nicht eine Dummheit? Ist das nicht sowas wie Methode QE, wo man sich das einredet? Ja, das kann es geben. Weg damit. Weg damit. Auch alles das, was auf der Linie des autogenen Trainings liegt, ich weiß nicht, wer davon mal gehört hat. Heute die große Mode. Es gehört geradezu beinahe zum guten Ton, auch in christlichen Kreisen bis in den wirklich ganz verantwortliche Kreise hinein, dass man das selbstverständlich kennt und übrigens kennt und auch übt, autogenes Training. Weg damit. Gerade das haben wir auch durch die Gaben bestätigt bekommen, wie das Gott greulich ist. Das ist alles Weg der Selbsterlösung. Man redet sich das ein. Entspannungsübung, damit fängt es an und geht immer weiter. Ich bin müde. Alles Selbsterlösung. Kurt Koch, der wirklich Fachmann ist auf diesem ganzen Gebiet des Okkulten, wenn man es mal so sagen soll, jedenfalls da viel Erfahrung und großen Einblick hat, weil er sich da in besonderer Weise mit beschäftigt hat, auch seine theologische Doktorarbeit über dieses ganze Gebiet geschrieben hat, der hat in einem seiner Bücher ein paar Seiten dem autogenen Training gewidmet und bin dankbar dafür, dass er das so klar schreibt. Nachweist, das ist haargenau nichts anderes als die erste Stufe der indischen Mystik und führt genau in diese Belastungen auch hinein. Wir haben es auf dem Weg der Gaben erlebt, wie das gezeigt worden ist, als einer abgesagt hatte dem autogenen Training, das er selber an sich vollzogen und an anderen geübt hat, anderen dazu geholfen hat. Da war gezeigt worden, wie ein indischer Götze gestürzt wurde. Oder in einem anderen Fall ein Arzt, der krank war und ein halbes Jahr schon außer Dienst, so jung wie er ist, und der von einem Arzt und von einer Behandlung zur anderen gegangen ist, nun von seinen Kollegen behandelt, zuletzt in Berlin Buch, und dann dort abgerückt ist. Ein völliges Wrack. Wie so ein Wrack kam er auch her. Nur noch Diät leben und wenige Speisen essen können. Zitternd, bleich, Schweiß brach ihm aus. Richtiges Wrack. Er ist einfach weggelaufen, weil er merkte, es hilft mir keiner. Und als es dann ihm endlich deutlich geworden war mit dem autogenen Training, er sich das endlich sagen ließ, erst wollte er es nicht hören, dass das ungöttliche Wege sind. Er selber ist ein Christ an sich. Und endlich sich das sagen ließ und er dann, an den Tagen vorher hatte er gerade ganz schlimme Anfälle gehabt. Er war ins Krankenhaus gegangen sofort. Der Chefarzt hat ihn untersucht und hat ihn also mächtig angesaust. Mich sehr gewundert, dass die Ärzte ihre Kollegen so ansausen. Er hat gesagt, ihnen fehlt gar nichts. Entweder sie gehören in die Irrenanstalt ein, oder sie sind in Drückeberg und wollen bloß länger einen Urlaub haben. Ich nehme das Zweite an. Da ist er fort aus dem Krankenhaus, so schnell wie er nur konnte. Und dann kam er, sagte, ich weiß, jetzt hat Gott geredet. Ich nehme das jetzt an, mit dem autogenen Training. Und dann sagte er ab. Wurde ihm gedient und er war von Stund ab gesund. So, dass er jede Speise sofort essen konnte. Jede Speise. Ein paar Monate später hat er geheiratet. Noch Ehemann und lebt vergnügt im Ehestand. Aber es fehlt ihm nicht. Er kann seinen Beruf ausüben. Das ist uns also eine Erfahrung gewesen, die man nie übersehen darf. Wer also davon mal hört, autogenes Training, sagen wir ein klares, eindeutiges Nein dazu. Ja. Das Buch Heilendes Licht, das ist christliche Wissenschaft. Ja, das ist christliche Wissenschaft. Das ist alles Selbsterlösung. Jede Selbsterlösung führt immer in Gebundenheit hinein. Ich fragte also vorhin, wenn einer jetzt sagen kann, noch schwach und krank, ich bin geheilt, ist das autogenes Training, hat damit nichts zu tun. Das kann man, wenn es Glaube ist, nur sagen, im Blick auf das Kreuz, nämlich auf das, was er getan hat. Weil er, wenn das also einem innerlich lebendig geworden ist, weil er nicht nur meine Sünde auf sich genommen hat und darum für mich Vergebung ist, jeden Tag neu, er hat es ja auf sich genommen, sondern auch mit der Sünde, die Folgen der Sünde getragen, auch meine Krankheit, fürwahr, er trug, weil er trug, darf ich sagen, gut, das ist für mich Heilung. In seinen Wunden bin ich geheilt. Fürwahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Er ist um unsere Missetat willen verwundet, um unsere Sünden willen so zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, damit wir Frieden hätten durch seine Wunden. Alle Krankheit auf ihm, der zerschlagene, gequälte, gemarterte Jesus, sind wir geheilt. Versteht ihr, das ist was ganz anderes, ob man durch irgendwelche Methoden sich selber zur Ruhe bringt und etwas einzureden versucht, das ist Selbsterlösung. Oder ob man im Glauben nimmt, für sich in Anspruch nimmt, was er vollbracht hat. Das ist ein Glaube, der ihn ehrt und verherrlicht. Und das ist ein wunderbarer Glaube. Das ist der Glaube, der rechnet mit Tatsachen, die Gott geschaffen hat. Die bereits geschaffen sind. Das ist der herrlichste Glaube. Das ist ein siegender Glaube. Dieser Glaube rechnet mit Tatsachen. Hat es immer mit Tatsachen zu tun. Gott hat ganz bestimmte Tatsachen geschaffen. Der Glaube rechnet damit, mit diesen Tatsachen. Der Glaube sagt einfach zu diesen Tatsachen, die durch Jesus geschaffen sind, ja. Und indem er das bejaht, empfängt er und erfährt es. Und wird das verwirklicht, immer neu verwirklicht im Leben dessen, der glaubt. Er geht immer von diesen von Gott selber geschaffenen Tatsachen aus. Gibt ein ganz prächtiges Büchlein, das ich am liebsten jedem in die Hand drücken möchte, wenn ich das könnte. Von einem Chinesen ist das. Watchman Nee. Nee ist sein Familienname, N-E-E. Das Büchlein heißt Normales. Das normale Christenleben ist drüben im Brockhaus Verlag erschienen. Wer es erwischen kann, dem sage ich nur, versorgt es. €2,80 West. Das ist so sehr Evangelium, dass man bloß frohlocken kann. Und ich habe selten ein Buch gefunden, in dem das so klar und ganz rein evangelisch alles entfaltet ist. Da wird Römerbrief entfaltet. Die schwierigsten paulinischen Theologien werden da praktisch entfaltet und leben auf einmal ganz schlicht, ganz einfach und gehen ein, dass man bloß Gott loben und danken kann. Ich hatte selten ein Buch sofort so angesprochen, weil das die Linie ist. Also wer das haben kann, das soll sich verschaffen. Aber wenn er es liest, liest es betend. Und liest es immer bloß stückelweise. Dann noch einmal, dann noch einmal. Und lasst es sofort alles Gebet werden. was er da aufnimmt. Wer das wirklich aufnimmt, der hat Grund unter den Füßen. Den kann man seinen Weg gehen lassen, der hat Grund unter den Füßen. Der kommt in dieses gesunde Klima hinein. Das ist ein Büchlein, das wie kaum ein anderes zum Glauben uns hilft. Hilfestellung zum lebendigen Glauben. Aber eben, nun, diesen Glauben, der immer von den Tatsachen ausgeht und der immer nur mit diesen von Gott geschaffenen Tatsachen rechnet. Wieder alles, was an Erfahrung bei mir da ist. Wir sind ja solche Toren, dass wir immer zuerst auf unsere Erfahrung gucken. Und von daher die Tatsachen anzweifeln, als ob es doch nicht ganz so wäre mit der vollbrachten Erlösung und so weiter und so weiter. Immer der erste Blick auf die Erfahrung. Oder wir hören wohl die Botschaft von der Erlösung, der nächste Blick auf uns selber. Aber ich. Ja, aber ich sehe doch nichts bei mir. Er bringt ein wunderschönes Beispiel, hat viele solche ganz simple Beispiele. Das eine, mir persönlich hat das schon in entscheidenden Augenblicken geholfen und immer wieder geholfen. Die schlichtesten Beispiele sind oft die besten. Sagt, auf einer Mauer, einer schmalen Mauer, die so schmal ist, dass man nur einen Fuß aufeinander setzen kann, gehen hintereinander her, vornweg Tatsache, hinterdrein Glaube und als dritter Erfahrung. Tatsache guckt immer vor sich hin, rechts, links, über sich, unter sich. Und Glaube blickt immer auf die Tatsache und geht hinterdrein. Und hinter dem Glauben herzieht die Erfahrung. Und da plötzlich kommt es dem Glauben in den Sinn, sich nach der Erfahrung umzuschauen. Stürzt von der Mauer und zieht die Erfahrung mit in die Tiefe. Das ist eine ganz wunderbare Wahrheit, die in diesem Gleichnis gesagt ist. Blick auf die Erfahrungen, das bringt den Tod. Blick auf die Tatsachen. Wir leben. Tatsachen. Was denn für Tatsachen? Das ist wahr, zunächst mal auch eine Tatsache, dass wir Sünder sind. Ist das eine Tatsache? Oh, gewiss. Auch eine. Nicht bloß, dass wir hin und wieder Sünden tun, sondern dass wir Sünder sind. Das ist zweierlei. Ist euch allen das deutlich, dass das zweierlei ist? Es gibt viele, die es lebhaft bedauern, dass ihnen dies und das passiert. Die durchaus Recht geben und sagen, das ist Sünde. Vielleicht sogar auch bereit zu sagen, das ist eine Schande. Aber im Übrigen bin ich nicht so. Und gleich das nächste Wort. Sind's? Steckt in uns allen rein. Sie wollen wahrhaben, dass sie Sünden tun, aber nicht, dass sie Sünder. Überhaupt so, wenn man zum Glauben kommt, in der ersten Zeit des Glaubenslebens geht es immer um Sünden. Immer um Sünden. Um einzelne Dinge. Es sind immer ganz bestimmte Sünden, die einen schließlich zu Jesus hintreiben. Aber man merkt, da brauche ich ihn. Sünden, bei dem einen ist die Unreinheit, beim anderen wieder was ganz anderes. Sünden, wir sehen Sünden. Wenn unser Glaubensleben ein echtes ist und wir wirklich bei Jesus leben, bei Jesus bleiben, dann wird es je länger, je mehr so, dass wir nicht mehr bloß Sünden sehen, sondern die Sünde. Die Sünde. Nämlich, dass unser ganzes Leben Sünde ist. Sünde, das ist die Quelle. Sünden, das, was daraus hervorfließt. Sünde ist die Wurzel. Sünden, das, was daraus wächst. Die bittere, giftige, böse Frucht. Der eigentliche Schade sind nicht die Sünden, die nun geschehen, sondern die Sünde, die als Macht unser ganzes Leben beherrscht, die in uns ist. Es hat schon ein Stück gekostet, bis der Paulus wusste, dass nichts Gutes an ihm war. Römer 7, gell? Ich weiß, dass in mir, das ist mein Fleisch, wohnt nichts Gutes. Wollen habe ich wohl, vollbringen finde ich nicht. Ich elender Mensch. Wer wird mich erlösen? Was das für eine Not ist, wenn einem das aufgeht. Nur, dass uns das mal erst deutlich wird jetzt, wie das um uns bestellt ist. Wir sind Sünder, das ist die eigentliche Not. Wir sind nicht Sünder, weil wir gesündigt haben. Sondern wir sündigen, weil wir Sünder sind. Ist klar? Ja, ich habe gesündigt, darum bin ich ein Sünder jetzt. Nein, weil ich ein Sünder bin, sündige ich auch immer wieder. Kommt immer wieder das raus, was drin ist. Können wir also sagen, einer, der sündigt, das ist ein Sünder. Stimmt das? Einer, der sündigt, ist ein Sünder, stimmt das? Bitte? Stimmt das?
Nein.
Ist das richtig? Einer, der sündigt, ist ein Sünder. Ja. Und einer, der nicht sündigt, ist auch ein Sünder. Das ist's. Einer, der nicht sündigt, ist auch ein Sünder. Es gibt gute Sünder und es gibt böse Sünder. Ja, das ist wahr. Auch wo das gar nicht so hervorbricht und sichtbar wird, gell? Unser ganzes Wesen ist durchsetzt von der Sünde. Wir sind Sünder von Geburt. Wir sind Sünder von Geburt. Dieses Wort Römer 5,19, das da geht sehr stark dieser Chinese aus davon, es beschäftigt ihn sehr viel. Gleich wie durch eines Menschen Ungehorsam viele Sünder geworden sind, also auch durch eines Gehorsam werden viele Gerechte. Durch eines Menschen Ungehorsam sind viele Sünder geworden. Durch welches Menschen Ungehorsam sind viele Sünder geworden?
Adam.
Weil Adam sich von Gott gelöst hat in seinem Ungehorsam, sind nun alle die Nachkommen Adams Sünder geworden. Das heißt also, durch den Sündenfall ist eine wesensmäßige Veränderung vor sich gegangen und das pflanzt sich fort von einer Generation zur anderen. Wir sind Sünder. Wir sind das von Natur, wir sind es von Geburt. Das ist einfach etwas Gegebenes, etwas, worin wir uns vorfinden, ausnahmslos. Das Kind frommer Eltern genauso wie das Kind eines Verbrechers. Wir sind Sünder. Es ist zweifellos richtig, dass es nicht in jedem Fall gleich leicht zu erkennen ist. Das schöne oder ordentliche oder anständige Leben verdeckt vieles. Aber wenn Gott Nein leuchtet, bleibt es dabei, alles ist verrottet, wir sind Sünder. Dieser Chinese sagt nie, das ist also ein Name in China, so wie bei uns Meier oder Müller, der sehr häufig vorkommt. Und er sagt, diesen Namen, den habe ich von Geburt an. Den habe ich nicht, weil ich eine Liste, Namensliste hergenommen und durchgesucht habe und mir Namen gewählt, sondern den habe ich mitgekriegt. Ich bin also ein Nie. Und ich bleibe ein Nie. Ich bin und bleibe ein Nie, ob ich mich so oder so verhalte. Ich bin ein Nie, ob ich Präsident werde. Und ich bin ein Nie, wenn ich Bettler werde. Wie das nach außen hin sich wäre entwickelt. Ich bin ein Nie. Einer, der in diese Abstammung und Familie hineingehört. Wir sind Sünder. Wir sind es von Adam her. Also diese ganz schwierigen Probleme, wir waren in Adam gegenwärtig, so will das der Paulus gesehen wissen. Wir waren in Adam gegenwärtig, als er sündigte. Das ist gar kein so schwieriges Problem, wie es auszusehen scheint. Wir waren in unseren Großeltern gegenwärtig. Doch klar. Man braucht nur mal anzunehmen, der Großvater wäre mit 3 Jahren gestorben. Da wären wir nicht. Genau. Okay. Da wären wir gleichsam in ihm mit gestorben. Da er nicht gestorben ist, hat sich nun ein Stück seines Lebens weiter entfaltet und ist weitergegangen und bin ich. Wir waren in unseren Großeltern. Wir waren in all unseren Vorfahren. Wir waren in Adam, als er sündigte. Wir sind mitbeteiligt an dem Ganzen. Und nun entfaltet sich nur das, was in ihm war. Weiter und weiter und weiter. Gell? Ganz schlicht ist das. So ist der Tatbestand. Aber das ist nicht alles. Nun kommt das andere. Römer 5, 19. Gleich wie durch eines Menschen ungehorsam vieler Sünder geworden sind, also auch durch eines Gehorsam werden viele Gerechte. Wir waren nicht nur in Adam, als er sündigte, sondern wir waren in Jesus Christus. Wir waren in Jesus Christus. Schön, der Hinweis, dem Zusammenhang hatte ich das selber auch noch gar nicht gesehen, aber die Sache war klar, 1. Korinther 1,30. Was hat mit dem Korintherbrief diesmal zu tun? In der Luther-Übersetzung steht, von ihm kommt auch ihr her in Christus Jesus, welcher uns gemacht ist und so weiter. Nach dem Urtext könnte man das übersetzen, durch Gott aber seid ihr in Christus Jesus. Es ist also ein Gnadenakt Gottes, der diese Menschen genommen hat, der mich genommen hat, uns alle in Jesus hineinversetzt, so wie wir in Adam waren. Nun hat Gott uns in seinen Sohn Jesus hineinversetzt. In Jesus sind wir alle dabei. In Jesus sind wir alle dabei. Und nun hat Gott an uns gehandelt und hat Tatsachen geschaffen. Noch eine kurze Besinnung. Wenn es um einzelne Sünden geht, was gibt es für ein Mittel gegen die Sünden? Um sie wegzubringen. Das Blut Jesu, ja, wäscht rein von jeder Sünde. Gell? 1. Johannes, wäscht rein von jeder Sünde. Das Blut Jesu ist zuständig. Das Blut Jesu aber macht mich nicht frei von den Fesseln der Erbsünde. Da gibt es nur einen einzigen Weg, wenn der Sündenquell aufhören soll. Durch die Geburt sind wir Sünder geworden. Und wenn das zu Ende kommen soll, da gibt es nur eine Lösung. Welche ist denn das? Ja, von der Neugeburt könnte man reden. Aber, ja gut, aber wir haben doch es zunächst zu tun mit diesem Sündenkerl. Aus dem immer neue Sünden rauskommen. Der Sündenkeller, der gibt es noch nicht mal für tot erklären. Für tot erklären. Nützt nur, wenn ich für tot erkläre und du lebst. Guck mal, wenn der Günther Ernst Mausen geht und die ganze Umgegend unsicher macht, das wird doch nicht dadurch besser, dass wir eine Zeitung setzen, wir erklären den Günther Ernst für tot und jede Nacht wird woanders ausgeräumt. Und wieder verschwindet der Auto. Für tot erklären nützt nicht. Was hilft bloß? Hingerichtet! Der Kerl, der so voll Sünde steckt, und wohl dem, der das weiß, ich elender Mensch, und der das erfahren hat, nichts Gutes. Da gibt's, wenn der aufhören soll zu sündigen, nur ein Mittel, der muss hingerichtet werden. Der muss sterben. Der muss sterben. Und jetzt hat Gott gehandelt. Gott hat die Sünder genommen, hat sie in Jesus hineinversetzt. Wir sind in Christus. Jetzt haben wir die erste große, herrliche Tatsache. Bitte halte die fest. Wir sind, nicht durch unser Zutun, durch die Barmherzigkeit Gottes, in Christus. Nicht durch unser Zutun. Etwas, was Gott gehandelt hat. Wir sind in seinem Sohn Jesus Christus. Gott hat uns in ihn hineinversetzt, ein göttlicher Gnadenakt. Und nun, jetzt kann ich wieder bloß mal Gleichnis von Watchman Nee bringen, weil das so schön einfach alles sagt. Einfacher bringe ich es nicht. Er sagt, ich muss einfach reden, ich habe immer so Chinesen vor mir, ganz primitive Leute auf der Straße. Macht er denen paulinische Theologie deutlich, in primitivster Weise. Da hat er aus seiner Tasche ein Büchlein rausgenommen und der andere hat einen Zettel. Er sagt, das ist zweierlei, das Büchlein und das Zettel. Und der Zettel hat nichts miteinander zu tun. Aber dann öffnet er das Büchlein und tut den Zettel hinein. Macht das Buch zu. Es bilden die eine Einheit. Und wenn ich jetzt das Buch verschicke im Land, wo auch ich es hinsende, immer ist der Zettel dabei. Und wenn ich das Buch ins Wasser schmeiße, ist der Zettel dabei. Und wenn ich es wieder rausfische, ist der Zettel dabei. Immer ist der Zettel dabei. Was auch mit dem Buch geschieht, es geschieht zugleich an diesem Zettel, mit diesem Zettel. Wollt ihr das mal im Glauben? Jetzt fängt der Glaube an. Als Jesus auf Erden wandelte, nicht erst auf Golgatha, als er kam und als er in der Krippe lag, in ihm wir. Wenn es von Ewigkeit her gesehen ist, waren wir da in der Krippe in ihm. Als er in den Jordan stieg, in ihm wir. Sieh, darum überhaupt musste er in den Jordan steigen. In ihm wir. Darum Jesus unter den Sündern. Und dann geht es weiter. Als Jesus vor den Richtern stand, wir haben vor Gericht gestanden. Und dann ist ihm das Urteil gesprochen worden, das heißt nämlich, es ist uns gesprochen worden. In ihm uns. Es lautet, er hat Gott gelästert, er muss des Todes sterben. Wenn ich mir das recht überlege, da kann ich bloß sagen, Halleluja, das ist ein gerechtes Urteil. Was mich betrifft jetzt, gell? Was mich betrifft, kann ich nur sagen, das ist das gerechte Urteil. Er hat Gott gelästert. Mir ist in Jesus das Urteil gesprochen. Habt ihr die Tatsache fest? Wir sind in Jesus Christus. Habt ihr sie fest? Und haltet sie mal fest. Und lasst sie mal nie wieder los. Aber nie wieder. Wir sind in Christus. Was ihm widerfährt, ist uns widerfahren. Und nun wird vollstreckt das Urteil. Die Geißelung, die Dornenkrönung, die Verspottung und Verhöhnung. Der gebundene Jesus, der dahingegebene Jesus, hinausgeführt, hinausgestoßen, von Menschen verstoßen, aus der Gottesstadt verstoßen. Jawohl, jawohl. Ans Kreuz gehängt, von Gott verworfen, in die Hölle gegeben. Gerechtes Gericht, ich kann es nur immer neu unterschreiben. Gerechtes Gericht, gerechtes Gericht. Es ist vollstreckt, das Gericht. An wem ist es vollstreckt? Nee, an mir. Denn was an ihm geschieht, geschieht an mir. Und nun bleibst dabei, an mir ist es vollstreckt. Warum ist denn das so wichtig, dass wir das festhalten? In Jesus ist es an uns vollstreckt.
Weil es unser Glaubensgrundlage ist.
Die Tatsache an die ganze Welt.
Warum ist es so wichtig, dass ich diese Tatsache tat? Wirklich festhalte?
Ach, dass ich kein Fleisch vorbringe.
Oh nein, nicht bloß. Warum ist denn das so wichtig, das festzuhalten? Das Urteil ist vollstreckt. Das Gerecht, ich kann nur sagen, gerechtes Urteil. Atme richtig mit auf. Bin richtig froh. Dieser elende Kerl, dieser Gerhard Küttner, dieser ekelhafte Kerl. Wie bin ich froh, dass das Urteil vollstreckt ist. Warum ist es so wichtig, dass ich diese Tatsache festhalte? Ist vollstreckt.
Warum darf ich gerecht vor Gott sein?
Wollen wir nochmal ganz kleine Schritte gehen. Nur so große Sprünge machen, da geht er wieder nicht mit. Ganz kleine Schritte. Das ist schon darum wichtig, damit ich nicht dauernd verzweifle und verzage und so tue, als müsste nun nochmal ein Gericht geschehen. Es ist ja bereits geschehen. Gott wäre ja ungerecht, wenn er mich nochmal richten wollte. Und gerade weil ich im Glauben das festhalte an dieser Tatsache, wird Gott Ja und Amen sagen. Und darum gilt es für die, die an ihn glauben, dass sie nicht ins Gericht kommen, denn das Gericht ist geschehen. Das heißt also, selbst mein Versagen, selbst mein Fallen, selbst mein Schuldigwerden, selbst mein Sündigen kann an dieser Tatsache nichts ändern. An dieser Tatsache nichts ändern. An welcher Tatsache? Ich bin gerichtet. Das Todesurteil ist gesprochen und vollstreckt, ist vollstreckt. Ist. Der Glaube kann triumphieren, frohlocken kann er, selbst über dem Schuldigsein, über den Stolpern und Fallen und Straucheln. Und gerade wenn ich strauchle, darf ich es wieder rühmen. Oh, das ist das, was gerichtet ist. Ist, ist. Wenn ich nicht stolperte, wenn ich nicht strauchle, wenn ich nicht fiele, wenn das alles gar nicht da wäre bei mir, brauchte es solch eines Todesurteils ja gar nicht. Es ist vollstreckt. So, aber nun, noch einen kleinen Schritt weiter. Er ist ja nicht bloß gegeißelt worden, nicht bloß mit Dornengrün, nicht bloß ans Kreuz genagelt. Er ist gekreuzigt. Er ist gestorben. Und gestorben. Und begraben. Gestorben. Gestorben. Wer ist gestorben? Wer?
Gerda
Thomasius. Wer ist gestorben? Alle die sind gestorben, die Gott in ihn hinein versetzt hat. Wir wollen das doch festhalten. Wir sind in ihn hinein versetzt. Das sind Tatsachen. Etwas, was Gott geschaffen hat. Tatsachen, die er geschaffen hat. Und so sind wir alles, was an ihm geschieht, ist an uns geschehen. Ich bin gestorben. Wir haben vorhin gesagt, dieses Sündenübel kann nur durch den Tod beseitigt werden. Das Blut wäscht ab. Tod. Dieser Tod ist in Jesus Christus geschehen. Wenn wir vorhin sagen, das Blut ist das Reinigungsmittel gegen Sünden, die wir tun, und täglich lassen wir neu uns abwaschen, gell? Was ist das Mittel gegen den Sünder? Das Kreuz. Das Kreuz, an dem er hingerichtet ist und sein Leben beendet hat. Der Glaube, hört auf, der Glaube, redet nicht gleich wieder von der Erfahrung. Wolltest du schon wieder auf dich gucken? Der Glaube, der Jesus im Auge hat, die Tatsachen, die Gott geschaffen hat, der rühmt und frohlockt, weil ich angefangen habe, mich selber zu hassen und zu verabscheuen und einen Ekel vor mir zu gewinnen. Ob es solche unter uns gibt, die einen Ekel vor sich haben, die sich hassen und verabscheuen und die wissen, hier wird nichts draus, das lässt sich nicht bessern, hier lässt sich nichts dran flicken und zurechtschustern. Hier kann und kann und kann immer nur Sünde draus kommen. Ekel tun, Ekel. Dieser Glaube frohlockt und sagt, Gott sei Dank, dass dieser Kerl, der Gott so viel Schande bringt, hingerichtet ist, gekreuzigt, gestorben. An irgendeiner Stelle schreibt mal der Chinese davon, wie ihm das eines Tages aufgegangen ist, als eine Offenbarung Gottes. Übrigens, das muss es auch bei uns werden. Man kann das jetzt alles mit dem Verstand fassen. Kann sogar grundsätzlich Ja dazu sagen und hat es doch nur im Verstand. Das muss zur Offenbarung Gottes werden. Dann rutscht es auf einmal aus dem Verstand ins Herz hinein. Wenn das durch den Geist ins Herz hineingerutscht ist, dann geht es uns so wie dem Chinesen, dem Watchmoney, wie ihm das plötzlich aufgegangen ist. Jesus gestorben, ich bin in ihm gestorben. Gerade ich hätte durch die ganze Stadt rennen mögen und allen Leuten zurufen mögen, ich bin gestorben. Ich bin gestorben.
Halleluja, ich bin tot.
Halleluja, ich bin tot. Hör mal, der Glaube ist eine unerhörte Sache. Ein Gotteswunder ist das. Ne? So, und sich weg, ich weiß, ich bin gestorben. Nicht bloß gestorben. Begraben. Abgetan. Fortgeschafft. Das sind Tatsachen. Für Gott sind das Tatsachen. Tatsachen, die er geschaffen hat. Wenn du schon denkst, die Erfahrung müsste irgendwie doch berücksichtigt werden und vor allem, weil es sich ja täglich rührt und regt. Nun ist sie ja da und dann stehen wir auf einmal drin. Dann wird gerade das, was an Erfahrung da ist, umso mehr Anlass sein, zu frohlocken, zu sagen, der musste ja hingerichtet werden. Und das ist geschehen. Ich bin tot. Mich nicht mehr zu sehen. Ich kenne mich nicht. Der Glaube bejaht die Tatsachen, die Gott geschaffen hat. Was anderes will er nicht. Und dann wird aus Glaube Erfahrung. In dem Maß, wie er es schenkt. Glaube zieht Erfahrung hinter sich, aber nicht umgekehrt. Guck auf die Erfahrung und du landest in der Tiefe. Habt ihr das nicht zur Genüge erlebt? Dann guck doch nicht mehr auf die Erfahrung, guck auf den Glauben und lass es zum Lobpreis Gottes werden. Ich bin gestorben. Ich ekel. So, dann guck dich mal an, wie du bist und sag, dies ekel. Gekreuzigt, gestorben, begraben, von Gott her weggetan. Wir sind damit noch nicht am Ende. Kurzer Hinweis, die Stellen, zur Verdeutlichung, Römer 6,6, an dieser und an zahllosen Stellen, wo es die Rede darauf kommt, ist immer die Vergangenheitsform gebracht. Wir wissen, dass unser alter Mensch samt ihm gekreuzigt ist. Es gibt Leute, die sich krampfhaft anstrengen, ihren alten Menschen zu töten. Oder die gar versuchen, ihn zu kreuzigen. Schon die Vorstellung ist ja zum Lachen, dass einer sich kreuzigen will. Ne? Man kann immer nur gekreuzigt werden. Und das ist geschehen, in Jesus hineinversetzt, wir sind mit ihm gekreuzigt. Der alte Mensch ist bereits hingerichtet. Beschäftige dich doch nicht mit ihm. Hingerichtet. Glaube, der das schaut. Oder Galater 2, 19. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Geschehen. Galater 5, 24. Die Christus angehören, Luther, die kreuzigen ihr Fleisch. Das könnte ja sehr irreführen, auch steht da, die haben gekreuzigt. Gell? Die haben gekreuzigt. Ihr Fleisch, Handel, Wissen, Begierden. Oder auch 6, 14. Es sei ferne von mir, mich zu rühmen, denn allein von dem Kreuz unseres Herrn Jesu Christi, durch welchen mir die Welt gekreuzigt ist und ich der Welt. Zahllose Stellen, da steht immer die Vergangenheitsform.
Revidierten wird der Text, ist das auch Vergangenheit.
Wie schön. Immer steht die Vergangenheitsform, das ist etwas Geschehenes. Und dass wir in dieser Stellung verharren, dass das für uns Vergangenheit ist, ist passé, ist geschehen. Der alte Mensch ist für Gott abgetan. Und lass ihn für dich abgetan sein. Gerade weil er so schrecklich ist, musste das geschehen. Aber es ist geschehen. Etwas ganz Großes, wenn das zu lebendigen Glauben wird, dann ist es ein solches Ruhen. Ich muss nicht dauernd noch an mir was ändern wollen und tun wollen. Gekreuzigt. Gestorben. Begraben. Ist geschehen. Im Übrigen nicht nur ich, sondern was für mich gilt, gilt für die anderen auch. Darum, 2. Korinther 5,14, wir halten dafür, dass wenn einer für alle gestorben ist, so sind sie alle gestorben. 5,14. So sind sie alle gestorben. Also was ich für mich im Glauben nehmen darf, Gerhard Küttner ist gestorben, hingerichtet worden. Darf ich meinen Nachbar zur Linken angucken und sagen, der Ernst Günther ist gestorben. Ernst Günther, da könnte ihn vielleicht manchmal ärgern. Ich sage, das war nie. Aber vielleicht gibt es Leute, die sich über ihn ärgern möchten. Vielleicht ist manches ärgerlich. Vielleicht ärgert sich seine Frau über ihn. Vielleicht auch zu Recht. Genau, darf ich sagen. Und darum war das nötig, dass er hingerichtet wurde. In dem Kerl ist nichts Gutes drin. In dem ist auch nichts Gutes drin. Wenn er euch noch so freundlich anguckt, in dem Ernst Günther ist nichts Gutes drin. Da gab es nur einen Lösung, der musste hingerichtet werden und das ist geschehen. Das heißt ja, ich muss ihm gar nicht Vorhaltungen machen, von der verkehrten Art. Als wenn man einer Leiche noch Vorhaltung machen könnte. Ich habe dieses, ihn sehen als einen Gestorbenen, er ist gestorben. Darum sagt der Apostel Paulus, wir kennen hinfort niemand nach dem Fleisch, Vers 16. 2. 5, 16. Darum kennen wir hinfort niemand nach dem Fleisch. Ja? Nach dem Fleisch, was heißt das? Nach seiner natürlichen Art. Das heißt nicht bloß, dass er ein großer Sünder ist. Es kann sein, dass er ein frommer Sünder. Aber Sünder ist er. Wie er auch ist, wie seine natürliche Beschaffenheit ist, das ist alles Dreck. Eklig. Und jedenfalls nicht so, dass es das Himmelreich erben kann. Fleisch und Blut kann Reich Gottes nicht erben. Kann nur von Gott her gesehen hingerichtet werden und ist geschehen. Wir kennen ihn nicht mehr nach dem Fleisch. Wir sehen den anderen seiner ärgerlichen Art oder hässlichen Art oder verdrehten Art und müssen deswegen als in Jesus hingerichtet. Und können über dem Grad, weil der andere ärgerlich ist, nur das Halleluja sagen, dass er hingerichtet ist. Danke. Dass das Gericht bereits vollstreckt ist, das Urteil vollstreckt ist. Und wenn ich jetzt anfange, den anderen zu richten. Bitte? Na, zunächst mal nicht. Dann tue ich ein zweites Mal das, was längst geschehen ist. Ist doch wahr. Da wird er gleichsam noch einmal bestraft. Wo Gott das schon alles getan hat. In Jesus, gell? Jetzt wird er noch einmal geschlagen. Und was wird Gott dazu sagen? Was wird Gott dazu sagen? Er hat den anderen, den Ärgerlichen, in Jesus gegeißelt. Und schlagen lassen. Und verstoßen. Und jetzt komme ich und schlage den anderen. Was wird Gott dazu sagen?
Ist traurig darüber.
Oh, wird er nicht böse sagen. Wird er nicht? Ja, er wird ihn schützen. Immer. Aber wird nicht böse traurig sein. Was dem Scheiß nicht sagen? Was erlaubst du dir? Was erlaubst du dir denn anzutasten? Das ist alles bereits vollstreckt. Wenn du den jetzt nochmal schlägst, da kriegst du auch mit mir zu tun. Das ist so, als wenn man eine Strafe aufgepumpt gekriegt hat. Wegen einer Geldstrafe von 5.000 Mark oder von 2.000 Mark, musst du mal 1.000 Mark zahlen, dann muss ich mal 2.000 Mark bezahlen. Bei der Gestapo damals im Dritten Reich. Da bin ich ja froh, wenn man es nachher bezahlt hat. Die Sache ist abgebüßt. Bis einer käme, muss es noch einmal bezahlen. Und fordert es noch einmal und wirkt einen darum. Nicht? Noch einmal bezahlen. Das ist eine Ungerechtigkeit nach. Da werde ich schuldig. Immer wenn ich die anderen schlage und sie richte und sie würge und das noch einmal vollziehe, was längst vollzogen ist in Jesus, werde ich schuldig. Da kriege ich es dann mit Gott zu tun. Darum stehen solche harte Worte bei denen, wo es ums Richten geht. Einander richten. Dann werdet ihr gerichtet. Da verfallt ihr aber den Weg. Das hat was mit Gott zu tun. Also die ganz natürliche Folge ist dieses, die Folge des Glaubens, wenn ich für mich freuen kann, ich bin gestorben, dann darf ich mich genauso freuen für meine Mitbrüder und Mitschwestern, dass das Gericht vollstreckt ist. Die Tatsachen gelten für alle. Ich darf Gott nur auf diese Tatsachen hinweisen, gerade wenn wir nun den anderen so verkehrt sehen, dürfen wir Gott auf die Tatsachen weisen und das gerechte Gericht ist ja vollstreckt. Ist gestorben. Nicht nochmal. Hier wird nicht nochmal gerichtet. Ich brauche Gott nur darauf hinzuweisen, sagt Gott sofort ja. Der wird nicht nochmal gerichtet. Er ist schon gerichtet. Seid ihr bis jetzt mitgegangen, wenn es mit dem Kopf? Sollen wir jetzt aufhören? Warum nicht?
Also weiter. Großdamm, das ist bei uns Herr Deckelmann rausgebracht. Ich habe es jetzt auch vor kurzem in die Hände gekriegt, da war schon die zweite Auflage. Ein winziges Büchlein, Hilfe auf dem Glaubensweg, Folge 8. Ich habe sogar eins im Kopf.
Also, ich guck's mal an, das ist aber nicht das. Das ist höchstens ein kleiner Auszug von
Quatschmann.
Es gibt noch andere Bücher von den
Nil. Es sind aber noch andere Beiträge drin, von anderen auch von den Nil.
Das wäre ja nur zu begrüßen, wenn das bei uns rauskäme.
Ich habe eins mit.
Na gut, zeig mal. Aber stopp, jetzt erstmal bei der Sache bleiben.
Ich habe gesagt, nein, das ist sehr verständlich. Ich habe das ganz fix mal gelesen immer.
Ich habe gefragt, ob wir aufhören wollen. Warum nicht? Weil es doch weitergeht. Und Jesus ist auferweckt. Und wir?
Mit
auferweckt. Wieder eine Tatsache. Darum sagt der Paulus so oft, wisset, es gibt Dinge, die man wissen muss. Das Verhängnis wird, wenn man das nicht weiß. Wir sind mit Jesus auferweckt. Schaut ihn an. Ach, wenn ihr wisst, wie oft ich im Herzen frohlocke. Vergeht kein Tag, da nicht das Frohlocken in mir darüber ist. Ich bin. Errettet. Aus des Todesbanden. Vom Tod. Aus der Höllegewalt. Jesus ist ja in all die Not hineingegangen. Wir in ihm, das ist alles schon hinter uns. Und nun der Vater ihn herausgeführt aus Todesband. Und uns mit ihm. Ich bin in Jesus. Ich bin errettet aus der Obrigkeit der Finsternis. Ihr seid befreit vom Tod. Erlöst aus Sünde und Schande. Nach Leib, Seele und Geist. Der ganze Mensch ist befreit. Der ganze Mensch ist in Jesus. Schau dich in Jesus an. Ich weiß nicht, wie oft der Apostel Paulus in Christus hat das Wort. 132 Mal. Offenbar scheint es sehr wichtig zu sein, sich in Christus zu sein. Wir sind aus dem Tode errettet. Aus dem Grabe befreit. Aus der Verdammnis herausgeführt. Aus des Teufels Gewalt am Kreuz wirklich dem Teufel preisgegeben. Und nun errettet aus des Teufels Gewalt. Aus aller Obrigkeit der Finsternis. Sind! Der Glaube lebt immer von Tat an. Und ist das alles?
Das Reich seines lieben Sohnes.
Hinein versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Wir sind mit Jesus sogar ins Himmlische versetzt. Mit ihm gleichsam aufgefahren. Das sind alles von Gott geschaffene Tatsachen. Mit Jesus heimgekehrt. Wir sind in ihm neue Geschöpfe. Stimmt's? 2. Korinther 5 geht es dann so weiter. Darum ist jemand in Christo, so ist ein neues Geschöpf. Das Alte ist vergangen. Wann ist denn das Alte unseres Lebens vergangen? Wann ist das vergangen?
Bei der Hinrichtung.
Wann denn? Wann denn?
Golgatha.
Golgatha, hab nur Mut, das laut zu sagen. Der Glaube lebt von diesen Tatsachen. Auf Golgatha ist das Alte bereits vergangen. Dort hat Gott Schluss gemacht damit. Siehe, es ist alles neu geworden. Wann ist denn alles neu geworden? Als Jesus auferstanden. In ihm sind sie alle mit zum Leben gekommen. Zu diesem Leben, zu diesem Jesusleben. In ihm alle zusammengefasst. Erstanden aus dem Grab. Und dann heimgekehrt zum Vater. In Jesus sich sehen. Das Büchlein, wo es auch hingeht, überall ist der Zettel mit dabei. Und wo Jesus auch ist, da sind wir mit dabei. Tatsachen, die Gott geschaffen hat. Und darum im Römerbrief, nein, das ist ein Korintherbrief. Im Korintherbrief, im 15. Kapitel, Auferstehungskapitel. Das sind oft schwierige Dinge, die uns schwierig anmuten. In Wirklichkeit sind sie gar nicht so schwierig. Da sagt der Apostel, was wolltest du abschlagen? Na schön, da steht. Vers 45, da steht also, der erste Mensch, Adam, hat seine lebendige Seele, und der letzte Adam, zum Geist der lebendigen Macht. Hier ist die Rede vom letzten Adam. Und Vers 47, der erste Mensch ist von der Erde und irdisch. Und dann kommt der andere Mensch. Statt der andere sagen wir lieber, nö, der zweite Mensch. Hier steht einmal vom letzten Adam und dann vom zweiten Menschen. Schaut mal her. Kriegt heute Abend noch eine Nuss zu knacken. Hätte er vorhin Abend gesagt, als wir anfingen, hätte er heute Abend noch nicht so viel arbeiten müssen.
Das war so wichtig. Das war so
wichtig. Letzter Adam. Der Paulus sagt, der Herr Jesus ist der letzte Adam. Und der Paulus sagt, der Herr Jesus ist der zweite Mensch. Der letzte Adam. Wenn wir Adam sagen, meinen wir den gefallenen Menschen. Wieso ist Jesus der letzte Adam? Für den, der glaubt.
Weil er ins sündige Fleisch kam.
Wieso ist Jesus der letzte Adam?
In Jesus waren sie eben alle schon drin und sind mit.
Also komm jetzt nicht mit deiner Erfahrung, wir sind doch alle gefallene Menschen. Sie sind alle in Jesus
gestorben.
Und gestorben und begraben. Richtig! Oder nicht? Das waren die Tatsachen. In Jesus ist das Urteil vollstreckt, gekreuzigt, gestorben, begraben. In Jesus ist für Gott abgetan. Die sündige Schöpfung, der letzte Adam. Für Gott sind sie alle, die Gefallenen, in Jesus hingerichtet worden. Gestorben am Kreuz, begraben, und nun hat es Gott mit dieser gefallenen Schöpfung nichts zu tun. Der letzte Adam, ein unerhörter Glaubenssatz. Und der zweite Mensch, wer ist denn das denn gegenüber? Der zweite Mensch, wenn wir Mensch sagen, dann meinen wir jetzt nicht der Gefallene, sondern das, was Gott meint. Erschaffen Gott zum Bilde. Wie lange war Adam wirklich Mensch?
Vor dem Sündenfall.
Solange er nicht in die Sünde willigte, der Mensch. Erschaffen Gott zum Bilde. Und dann kommen die Tierzüge, gell? Der Mensch. Der wievielte Mensch war Adam? Der erste Mensch. Und der zweite Mensch? Der zweite Mensch war erst Jesus. Bis dahin gab es nur Adams Natur, gefallene, sündige, nicht mehr das, was Gott meint, sein Ebenbild. Der zweite Mensch ist Jesus. Wer mich sieht, sieht den Vater. Da haben wir das Ebenbild Gottes. Er ist der zweite Mensch, erschütternd. Ne? So lange hat Gott warten müssen, bis er einen Menschen auf der Erde sah. Sein lieber Sohn, an dem er wohlgefallen, der zweite Mensch. Und der dritte Mensch, wer ist denn das? Den gibt es nicht. Wieso nicht? Menschen sind wir nur als die, die in Christus sind. Wenn wir wieder neu werden, neue Kreaturen, das Neue ist nicht Gerhard Küttner, sondern das Neue ist Jesus. Das Neue ist immer nur er, Jesus. Christus in mir. Ist das klar? Einen dritten Menschen wird es nie geben. Das ist immer das Jesusleben nun in uns. Und dieses Jesusleben ist allein das Gott wohlgefällige. Solange wir versuchen, an uns selber was zu ändern, der Ernst Günther muss sich endlich mal ändern oder bessern oder dies abtun und jenes abtun, da kann Gott bloß sich wegwenden und sagen, das ist alles nichts. Was Gott sehen will, Jesus will er sehen. Komm in Christus zum Vater und du bist ihm angenehm. Bring ihm nur noch Jesus in sein Leben. Wenn dein Sündenleben da ist, dann sagst du, Vater, das alles bin ich, aber das ist Gott sei Dank hingerichtet, gekreuzigt, gestorben, gegraben. Nun schaust du mich ja in Jesus an, das sind die Tatsachen. Fleckenlos, rein, schön, neue Kreatur. Wenn ich jetzt mal die Frage stellen sollte, weiß nicht, was er jetzt sagt. Sagt mal, wann ist denn unsere Wiedergeburt geschehen?
Auf alle Fälle vorher, als wir es merkten.
Wann ist unsere Wiedergeburt geschehen? Bitte? Ostern ist unsere Wiedergeburt. Die neue Schöpfung, die neue Kreatur, Ostern. Als er zum Grab erstand, sind wir mit ihm schon erstanden. Das Offenbarwerden dessen, das geschieht zu seiner Zeitenstunde und auch sogar wachstümlich und entfaltet sich. Aber es ist grundsätzlich vollbracht zu Ostern. Wiedergeburt ist zu Ostern geschehen. Es kann immer nur das neue Leben in uns sichtbar werden, was Gott zu Ostern uns in Jesus schon geschenkt hat. Darum sagt der Apostel Petrus, wir sind wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Aha, wiedergeboren durch die Auferstehung und haben nun die Hoffnung, dass das Leben wird. Auch bei uns, gell? Weil Gott das in Jesus geschenkt hat. Darum darf ich nun ruhen, es ist schon alles vollbracht. Meine Neuschöpfung ist schon geschehen. Christus ist mein neues Leben. Aha, Paulus, mein Leben ist Christus. Sag nicht, Paulus in verbesserter Auflage. Mein Leben ist Christus. Darum ist Sterben für mich Gewinn. Ich lebe. Ach nein, korrigiert sich gleich. Als wenn er sagen wollte, so was Dummes, ich lebe. Nicht ich, der gekreuzigt, der gestorben. Christus lebt in mir. Merkt ihr, wie er das so ganz festhält? Natürlich lebe ich. Aber nein, nicht ich. Christus lebt in mir. Und das ist ein Glaubenssatz. Und immer wieder gibt es solche törichten Christen, die gucken sich an, ich sehe doch Jesus noch gar nicht in mir. Als ob das aufheben würde, die von Gott geschaffenen Tatsachen, der Glaube blickt auf Tatsache und geht weiter. Und wenn es noch so lockt, sich anzugucken, er guckt auf Tatsache und geht weiter. Guck auf dich und du fällst in die Tiefen. Dort hält dich keiner mehr. In Jesus sind wir neue Kreaturen. Mein Leben ist er. Und ach, nun könnte ich noch lange fortfahren. Nun könnte die Bibelrüste eigentlich erst anfangen. Man muss alles das entfalten, was das praktisch heißt. Mein Leben ist er. Was ich dem Vater so zeige und wie ich vor dem Vater stehe. Aber das ist dann alles nicht mein Ruhm, sondern sein Ruhm. Da bleibt ja für mich nichts übrig. Und so nun auch die anderen sehen. In Jesus lebendig und so vor dem Vater stehen, guck doch nicht den Menschen mehr, du siehst den ja gar nicht mehr. Er ist gekreuzigt, gestorben, begraben, aber nun Jesus im Anderen. Und um des Willen, so meine Hingabe ist zum Beispiel Jesus. Ich mühe mich nicht so sehr um eine Hingabe, weil ich weiß, mit meiner Hingabe, das reicht nicht weit. Ich habe es auf den Altar gelegt und kaum Amen gesagt, da habe ich schon wieder am Bein gepackt und runtergezogen. Ihr nicht? Und nun ruhen in der Hingabe, Jesu. Meine Hingabe ist er, nicht ich, er. Wenn das im Herzen durchbricht, ich kann nicht sagen, da kommt eine Weite. Das ist ein Ruhen, das ist das Ruhen im Glauben, das Ruhen des Glaubens. Es ist eine Ruhe vorhanden dem Volke Gottes. Der Sabbat Gottes. Dass wir ruhen von den eigenen Werken, Hebräer. Dass wir ruhen von den eigenen Werken. Ich muss nichts dazu tun, weil er es getan hat. Ruhen in dem, was in Jesus geschehen ist, an mir und für mich und für alle. Dieses griechische Wort im Hebräerbrief, wo es von dem Ruhen heißt, heißt Kata. Pauestai ist es ruhen, aber das Kata heißt, sich wirklich niedersetzen mal. Du setzt dich doch nieder. Und ruh doch in Jesus. Und steh so vor Gott. Lass dich durch Erfahrungen jetzt gar nicht beirren. Lass dich jetzt nicht beirren. Die Tatsachen bleiben bestehen für mich. Es gibt Tage, wo ich das auch kaum fasse. Es gibt Tage, wenn ich das im Glauben nehme, da ist das ein solches Frohlocken des Geistes. Merken wir, wie der Himmel sich freut, wie der Geist sich freut, wie der Vater sich freut, wie der Vater dann segnet. Dann sieht er den Sohn, den segnet er, mein lieber Sohn. Es gibt Tage, wo das nicht so ist. Das ist wie dürr alles. Kaum, dass ich es fassen kann. Dann sage ich immer, die Tatsachen, die stehen ein für allemal fest, dass ich eine neue Kreatur in Jesus Christus bin und das alte vergangen ist. Das ist eine Tatsache. Ist geschehen. Golgatha, Kreuz und Grab und Ostern. Neue Kreatur. Dann sage ich im nackten Glauben. Meist dauert es nicht lange. Dann muss Gott doch ein Ja dazu sagen. Aber wenn er es nicht sagt, ist es auch recht. Die Tatsachen stehen doch ein für alle Mal fest. Als ob meine Erfahrungen die Tatsachen umstießen. Nein, die Tatsachen stoßen meine Erfahrungen um. Das ist das Richtige. Hey,
Wiedersehen.
darum kann ich das so sagen. Ich bin in Jesus, ist meine Hingabe vollzogen. Ich lebe, nicht ich. Die Hingabe Jesu, sage ich, guck nur, die Hingabe in mich siehst du in Jesus und ihn in mir. So, seine Hingabe ist eine Hingabe in reiner Liebe, im vollen Gehorsam. Sieh die Hingabe Jesu. In der Hingabe Jesu bin ich hingegeben. Da kann ich dem Vater sagen, das ist meine Speise, dass ich deinen Willen tue und vollende. Da besuche ich Jesus. Das ist das Jesus-Leben. Von mir könnte ich das nicht sagen. Würde ich es nicht sagen, aber in Jesus. Nichts anderes mehr wissen wollen als Jesus und Jesus-Leben. Das ist ein Ruhen im Glauben. Und dann darf ich in der Gewissheit dessen nun auch das andere empfangen, erwarten empfangen, dass der Vater mich immer da beschenkt. Er sieht Jesus, der geliebte Sohn. Ich rühme mich der Armut Jesu. Ich kann nichts von mir selber, sagt er so. Das sage ich auch, ich kann nichts. Ich rühme mich des. Und dann rühme ich mich des Reichtums Jesu. Sag, aber du hast doch den Sohn lieb. Ich bin doch im Sohn. Und darum zeigst du ihm alles und darum sagst du ihm alles. Und Jesus, bin ich in diese Vatergemeinschaft ganz tief einbezogen. Schließt sich eine neue Welt. Alles, nimm im Glauben, was dir geworden ist in Jesus. Entfalte das im Glauben, was dir geworden ist in Jesus. Entfalte es Stück um Stück, entfalte es Tag für Tag. Und du wirst bald merken, es tut sich eine völlig neue Welt auf. Die Himmelswelt, die Vaterwelt. Ich bin im Herzen des Vaters. Aus dem Herzen des Vaters heraus darf ich wieder die anderen segnen. Ihnen dienen immer in Jesus. Jesus. Ich lebe, nicht ich. Schnell wieder weg. Christus. In mir und ich. In ihm. Er hat das alles zustande gekriegt. Ach, bin ich froh. Sonst hätte ich längst kapitulieren müssen. Hätte sagen müssen, nichts für mich. Das ist für Edle oder für Willensstarke, das bin ich alles nicht. Für zuverlässig und beständig, das bin ich alles nicht. Solche, die sich was vornehmen und danach durchführen, kann ich von mir nicht behaupten. Jesus. Ich will mir die Mühe noch geben, dass ich Gott mich bringe, wo ich doch tot bin. Nein, nicht mal tot bin. Auferweckt bin in Christus. Leben ist da, sein Leben. So, das sind Tatsachen. Das sind Tatsachen. Der Glaube blickt auf diese Tatsachen und lebt aus diesen Tatsachen. Das ist gesundes Klima. Das ist ein Frohlocken des Geistes. Da ist nichts mehr, was wir für uns selber haben. Und in uns selber haben alles nur in ihm. Da sind wir so arm und doch so reich. So schwach und doch so stark. So elend und doch so herrlich. Alles in Jesus, in Jesus, in Jesus. Wunderbar. Werdet Menschen des Glaubens und der Geist Gottes kann ungehindert schaffen und wirken, was ihm gefällt. Das heißt bei ihm immer wieder, dir geschehe nach deinem Glauben, nicht nach deinen Werken. Dir geschehe nach deinem Glauben. Der Glaube empfängt, was er geglaubt hat. Habe ich dir nicht gesagt, du sollst die Herrlichkeit sehen, so du glauben würdest? Du sollst die Herrlichkeit Gottes sehen? Glaube wird schauen. Und heute habt ihr in der Bibellese sicher alle gelesen, kämpfe den guten Kampf. Das ist Glaubens und kein anderer. Alles andere ist kein guter Kampf. Die sich anstrengen und bemühen und kasteien, was weiß ich nicht. Des Glaubens, der in dem ruht, was er getan hat. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Und so weiter. Es gibt eine prophetische Tradition durch die Jahrhunderte, wo Gott immer durch dieselben Bilder dieselbe Sache anzeigt. Es ist tatsächlich so, dass wo der Herrschgeist im Menschen ist, dann Gott immer das in dem Löwen zeigt. Immer dann der Löwen. Menschen, in denen der Herrschgeist ist und dann die Gnadengaben sind und dann Blick für das Innere des Menschen geben, das zeigt Gott immer in der Gestalt des Löwen oder die Eitelkeit immer im Faul. Also das ist sicher etwas, was Gott mal aufgeschaut hat. Weil die Bilder sind ganz treffend, das sind immer wieder dieselben. Die Tiere in unserem Herzen. Wir sind entweder Mensch, der wahre Mensch. Das ist Jesus gemäß. Oder wir sind Tier. Das ist auch etwas, was man sehen muss, dass an einem Schöpfungstag Tier und Mensch erschaffen sind. Und der Mensch wird entweder seine Berufung festmachen und zu Gott hinleben, wenn er das nicht tut, wird er zum Tier. Er wird Unmensch, er wird Tier, er wird Bestie. Und das sind die Stimmen, die Tierstimmen in uns. Was sind für Stimmen in uns? Das Schwein, das ist der Grunz. Der Tiger, das Raubtier. Es sind so viele Stimmen. All unsere Gelüste und all unsere Leidenschaften, unsere Empfindlichkeit, das ist Stimme, das hat immerwährendes Schreien, das Selbstbedauern, das hat immerwährendes Schreien. Es führt sogar zu immerwährenden Selbstgesprächen. Kennt ihr die inneren Gespräche, wo man dauernd in sich redet? Das ist ein immerwährendes Lernen. Was in uns vor sich geht, das ist also schrecklich. Und weil das da ist, hören wir nicht Gottes Reden. Wenn die Stimme nicht zum Schweigen kommt, dann würde ich nicht sagen, kann Gott nicht reden. Er redet schon, aber wir hören es nicht. Gott redet. Gott wird uns mal zeigen müssen, ich habe immer geredet, aber du hast es ja nie gehört. Die Stimme in deinem Inneren. Der Lärm in deinem Herzen. Der Neid. Die Missgunst. Die Empfindlichkeit. Der Zorn. Dein aufgeregtes Wesen. Und wir können nicht helfen. Und dann kein heiliges Leben, nicht von Gott geleitet. Er möchte uns so gern leiten, steht sogar in der Schrift, er will es mit seinen Augen leiten, einen Blick genügt. Aber da ist es so nötig, dass man in diese Abhängigkeit kommt, hörend wird, die Stimmen zum Schweigen bringen, um endlich Gott zu hören. Was ist daran gelegen? Wir haben gestern Abend von der Stille gesprochen. Von der täglichen Stille. Und wieder zur Stille kommen, da gehört das ganz Entscheidende zu, das muss geübt sein. Das kann man nicht im Vorbeigehen machen. Dass das alles zum Schweigen kommt. Und endlich er zu Worte kommt. Die Stimme wird, die Stille am Morgen wird dann fruchtbar, wenn er zu Worte kommt. Und da lohnt sich's. Ich sag kosten. Aber es bedarf wiederum unserer ganzen Hingabe dazu. Wir haben ihn ja dabei. Wir haben ja die Gnade dazu. Nicht von selber. Aber der Geist Gottes ist doch da. Der will uns helfen darin. Der Paraklet. Der Paraklet. Immer Blick auf ihn. Aber es ist auch wiederum auch das Ganze, dass wir selber still werden wollen. Da gibt es viele ganz praktische Hilfen dazu. Das kann ich jetzt mal sagen. Ganz praktische Hilfen, wie komme ich zur Stille? Aber daran ist alles gelegen. Es gibt kein Heiligungsleben ohne Stille. Ohne diese innere Stille. Meine Seele ist Stille zu Gott, der mir hilft. Nur an einer stillen Stelle legt Gott seinen Anker an. Weil wir so viel in uns noch tragen, so laut sind, weil wir noch so sehr erregt werden können von den Dingen, die auf uns zukommen, weil wir noch so nach außen gewandt leben, so beeinflussbar sind, dann kommt Gott nicht zu Worte. Jesu Leben ist ein eingekehrtes Leben, ein Gott zugewandtes. Der Vater sagt mir alles, der Vater zeigt mir alles. Ich kann nichts. Das ist Heilung. Das ist Heilung. Wie steht es in unserer Heiligung? Ohne Heiligung wird niemand den Herrn sehen. Das ist der Wille Gottes. Unsere Heiligung. Der Weg des Gehorsams. Nun könnte ich das ganze Leben Jesu weiter studieren. Überall steht drauf, der Gehorsam. Immer der Gehorsam. Aber was er tut, er geht keinen Schritt, den der Vater nicht gezeigt hat. Wirklich keinen Schritt. Und er sagt nichts, was der Vater gesagt hat. Guck mal, auch hier wieder. Wahrlich, wahrlich, fängt er an. Wie oft sagt er wahrlich, wahrlich? Das steht ja im Griechischen. Amen, Amen. Amen, Amen steht da immer da. Es ist doch komisch, dass der Herr Jesus immer Amen sagt, eher anfängt zu sprechen. Wir sagen immer Amen, wenn wir fertig sind. Jesus sagt Amen vorneweg. Wieso? Das ist immer der Hörende. Wenn jetzt so die Menschen an ihn rantreten, der Nikodemus, der kommt also mitten in der Nacht reingeplatzt. Was will der? Jesus immer der Arme. Ich weiß nicht, was der Arme. Das ist so gleich wieder zum Vater gewandt. Und zugleich wird der Vater ihm nichts sagen. Darum braucht er denn nicht erst lange nach seiner Vorgeschichte zu fragen und nach seinen Anliegen. Was hast du denn für Anliegen? Sondern tut mit einer Handbewegung das alles so ab, was er da an freundlichen Worten dem Meister sagt. Und an Ehrenbezeugungen. Tut er mit einer Handbewegung ab. Kommt gleich zur Sache. Aber fängt auch gleich an mit Amen, Amen. Da hat ihm eben der Vater gesagt, worum es hier geht und was er dem sagen soll. Und da kann er bloß dem Vater Amen sagen. Also geschehe es. Das Amen Jesu bringt, unterstreicht nur, dass das, was er sagt, nicht von ihm selber ist, sondern dass es vom Vater ihm mitgeteilt wird. Das ist genauso, als wenn die Propheten ihre Reden anfangen, so spricht der Herr. Das ist immer das prophetische Reden Jesu. Darum so viel Amen, Amen. Er müsste an sich dauernd Amen sagen, sagt überhaupt nicht von sich selbst. Aber wo es nötig ist, das zu unterstreichen, da sagt er es. Amen, Amen. Und nun kommt die Botschaft, die er von sich nicht hat, die er nur weitergibt. Der arme Jesus, der immer bloß wieder Briefbote ist, der immer weitergibt, was er vom Vater kriegt. Das ist heiliges Leben. Gehorsam, arm sein. Aber alles in Gott haben und nur den anderen was zu geben haben, weil wir immer von Gott beschenkt werden. Wir stehen ihm bloß im Wege mit unserem Wissen, mit unserer Vernunft, mit unserem Können, mit unseren guten Meinungen, mit guten Absichten, womit wir ihm alles im Wege sind. Mit unserer Aktivität, mit unserer christlichen Aktivität. Immer wieder was starten und noch was starten. Wir stehen im bloßen Weg. Was nicht wirklich aus Stille hervorgeht und Auftrag geworden ist, ist von vornherein zum Scheitern verurteilt. So klar wie man das. Da muss so vieles scheitern, unser ganzer kirchlicher Betrieb, von Gott her gesehen. Wie weniges ist Auftrag. Wie vieles ist Experiment. Der Mensch versucht, experimentiert. Und von vornherein zum Scheitern. Auch das ist gut und positiv. Wenn nur das Scheitern dazu führt, dass wir endlich arm werden. Und dass wir endlich sagen können, dann macht es. Aber jetzt gehen wir es endlich erfahren. Und dann wird es heilige Leben. Die Armen, das sind die Heiligen. Und die Heiligen, das sind die Armen. Und es bleiben immer die Armen. Ich kann nicht, ich sehe nur auf ihn. Und lass mich nun von ihm gebrauchen als Werkzeug. Gott zur Verfügung. Können wir wieder mit hinein.